Hallo und schön, dass du da bist. Wir schauen uns heute eine Masterarbeit der TU Chemnitz an. Titel etwas sperrig: Simulation winkelabhängiger Lichtstreuung für optische Cochlea-Implantate. Klingt technisch, aber es geht um was echt Spannendes. Besseres Hören in Zukunft.
Genau. Es geht um Menschen mit Hörverlust. Oft liegt's ja an der Cochlea. Elektrische Implantate, die ECIs, helfen schon, aber stoßen an Grenzen.
Ja, gerade bei Musik oder wenn es laut wird. Und da kommen eben diese optischen Implantate, OCIs, ins Spiel. Die Idee, Licht statt Strom nutzen.
Richtig. Aber Licht verhält sich in Gewebe eben anders. Es streut, wird abgelenkt. Und genau das muss man verstehen, damit diese OCIs funktionieren. Wie breitet sich das Licht da drin aus?
Und das wurde hier mit Simulationen untersucht. Wir packen das heute für dich aus. Was sind die wichtigsten Erkenntnisse dieser Simulationen für die Zukunft des Hörens?
Fangen wir mal bei den Problemen der ECIs an. Normalerweise wandeln ja Haarzellen Schall in Nervensignale um. Wenn die kaputt sind,
kommen die ECIs zum Einsatz. Mit Elektroden reizen sie die Hörnerven direkt.
Aber der Strom streut stark. Das ist das Problem. Er aktiviert große Nervenbereiche auf einmal. Die Frequenzauflösung ist dadurch begrenzt.
Man trifft sozusagen nicht die einzelne Taste, sondern mehrere. Daher die Schwierigkeiten bei Musik oder im Lärm.
Genau. Und die OCIs sollen das besser machen. Mit Optogenetik macht man die Nervenzellen lichtempfindlich.
Und dann könnten winzige LEDs oder Laser im Implantat diese Zellen ganz gezielt ansteuern. Viel präziser als Strom.
Wenn das Licht auch wirklich präzise ankommt. Und dafür braucht man eben Simulationen, weil man ja nicht einfach im Ohr rumprobieren kann.
Dafür hat die Arbeit sogenannte Gewebephantome genutzt. Künstliche Materialien, die echtem Gewebe ähneln sollen.
Hier waren das winzige Kügelchen in Epoxidharz. Die ähneln den Streupartikeln in der Haut, die als Referenz diente.
Und als Lichtquelle wurde rotes Licht verwendet, weil das die veränderten Nervenzellen aktiviert.
Und um zu sehen, wie dieses Licht durch die Phantome wandert, hat man drei Simulationsmethoden verglichen.
Welche waren das?
Also zuerst die Mie-Theorie. Die beschreibt mathematisch, wie Licht an kleinen Kugeln streut. Da kriegt man wichtige Werte raus, wie den Anisotropiefaktor G.
Der sagt, ob es eher nach vorne gestreut wird, was ja gut wäre.
Genau. Hoher positiver G-Wert heißt Vorwärtsstreuung. Dann gab es FTD, eine Wellenoptik-Simulation. Sehr mächtig, löst die Maxwell-Gleichungen.
Klingt aufwendig.
Ist es auch. Und dann die Monte-Carlo-Methode. Das ist eher wie Billard für Lichtteilchen, Photonen. Man simuliert tausende von Bahnen, zufällig gestreut oder absorbiert.
Okay, drei Ansätze. Was kam denn raus? Was hat funktioniert?
Erstmal, Absorption ist fast egal. Das Licht wird in den Phantomen kaum verschluckt, sondern vor allem gestreut. Streuung ist hier 100-mal stärker. Das vereinfacht die Sache.
Gut zu wissen. Und die Phantome selbst?
Die Mie-Simulationen zeigten, die Kügelchen streuen stark nach vorne, ähnlich wie erwartet. Die Phantome passten also grundsätzlich.
Und die komplexeren Simulationen? FTTD zum Beispiel?
Da gab's was Komisches. Bei mehreren Streuern wurde der simulierte Lichtkegel schmaler, nicht breiter. Das widerspricht der Erwartung.
Seltsam. Woran lag's?
Unklar. Vielleicht Simulationsgröße, vielleicht Welleneffekte. Jedenfalls war FTDD hier für diese Frage nicht ideal.
Und Monte Carlo? Das Photonen-Billard.
Das war der Treffer. Die Simulationen zeigten korrekt. Je dicker die Schicht, je dichter die Streuer, desto breiter die Streuung. Das passte.
Klingt gut. Aber Theorie ist das eine. Gab's auch Experimente?
Ja, und das ist das Highlight. Echte Phantome wurden im Labor mit Laser beschossen und das gestreute Licht gemessen.
Und? Passte es zu den Simulationen?
Es passte bemerkenswert gut zu den Monte-Carlo-Simulationen. Wenn man die richtigen Parameter nimmt und das ungestreute Licht bei dünnen Proben rausrechnet. Eine tolle Bestätigung.
Super. Man kann sich also auf Monte-Carlo verlassen.
Für diese Art Phantome und diese Fragestellung sieht es sehr gut aus, ja. Es zeigte sich auch, zu dicke Schichten oder zu hohe Konzentrationen sind schlecht. Dann geht zu viel Licht zurück oder wird zu diffus.
Man hat also rausgefunden, welche Phantomparameter am besten zum menschlichen Gewebe passen.
Genau. Bestimmte Bereiche für Dichte und Dicke, so im Bereich 100 bis 500 Mikrometer Dicke zum Beispiel.
Okay, das sind jetzt viele Details. Aber was bedeutet das jetzt für dich als Zuhörer, für die Entwicklung der OCIs?
Es ist echt entscheidend. Man muss ja wissen, wie sich das Licht ausbreitet, um die Lichtemitter im Implantat richtig zu designen.
Damit sie eben präzise die richtigen Nerven treffen.
Genau. Diese Simulationen sind ein Werkzeug, um das vorherzusagen und das Design zu optimieren, bevor man überhaupt an teure Prototypen oder gar klinische Tests denkt.
Es hilft also, die potenziell viel bessere Hörqualität der OCIs Realität werden zu lassen.
Das ist die Hoffnung, ja. Ein wichtiger Schritt auf dem Weg dorthin.
Fassen wir kurz zusammen. Monte-Carlo-Simulationen, basierend auf der Mie-Theorie, sind ein gutes Werkzeug, um Lichtstreuung in diesen Gewebemodellen zu verstehen. Und die Übereinstimmung mit Experimenten gibt Vertrauen.
Absolut. Der Monte-Carlo-Weg liefert wertvolle Einblicke, welche Parameter wichtig sind.
Und das bringt uns zu einer letzten Frage für dich zum Nachdenken. Diese Phantome sind ja Modelle mit relativ einfachen Kügelchen. Die echte Cochlea ist aber viel komplexer, lebendiger, unregelmäßiger.
Stimmt. Wie gut können diese Simulationen das echte Verhalten im Menschen vorhersagen? Was braucht es noch, um diese Brücke zwischen dem Modell und der Realität ganz zu schlagen?
Das bleibt spannend. Stoff zum Weiterdenken. Das war's für heute. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.